Fast 4 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Herzschwäche, medizinisch auch Herzinsuffizienz genannt. Und die Herzinsuffizienz ist leider eine fortschreitende Erkrankung. Typische Beschwerden sind Luftnot bei Belastung, Müdigkeit, geschwollene Beine, Füße, Schlafstörungen, häufiges nächtliches Wasserlassen, Appetitlosigkeit und Husten mit schaumigem Auswurf. Das Risiko im Laufe eines Lebens eine Herzinsuffizienz zu entwickeln beträgt sowohl bei Männern wie auch bei Frauen ab dem 40. Lebensjahr 1 zu 5 und steigt natürlich mit zunehmendem Alter auch an. Wer solche Symptome hat, der sollte bitte unbedingt einen Arzt aufsuchen. Mit einer Veränderung des Lebensstils, Medikamenten und Gerätetherapien lassen sich Beschwerden lindern und natürlich die Lebensqualität verbessern. Eine telemetrische Fernüberwachung kann nicht nur die Herzgesundheit fördern, sondern auch Krankenhausaufenthalte signifikant reduzieren. Und was viele noch nicht wissen, seit Anfang 2022 haben Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche einen rechtlichen Anspruch auf die Telemonitoring-Versorgung. Hallo und herzlich willkommen zur 4. Folge von Herz intakt, einem Podcast von Medtronic. Ich bin Dr. Esser, Kardiologe, Pneumologe, Intensivmediziner und Notfallmediziner und darf heute ganz herzlich meine liebe Kollegin Dr. Karin Rieback, Internistin, Kardiologin, Angiologin mit eigener Praxis und Leiterin des Medizinischen Versorgungszentrums der Mediklin-Gruppe in Dessau begrüßen. In der letzten Folge ging es um Ursachen, Symptome, Diagnosen und Behandlungsmöglichkeiten der Herzschwäche. Und heute sprechen wir über das Telemonitoring von Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche und wie es die Herzgesundheit verbessern kann. Schön, dass wir dich aus Dessau als Expertin dazuschalten dürfen. Liebe Karin, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, lieber Heibi. Ich freue mich super über diese Einladung. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen und deswegen schon mal danke vorab. Ne?
Es ist ja auch ein noch recht neues Thema, gerade für betroffene Patientinnen und Patienten. Du bist die Expertin. Was ist denn jetzt eigentlich Telemonitoring und welche besondere Rolle spielt das Telemonitoring seit diesem Jahr bei Herzinsuffizienz bzw. bei der Herzschwäche, wie es der Laie nennen würde?
Herzinsuffizienz ist ja etwas, du hast es vorhin schon gesagt, es ist eine fortschreitende Erkrankung. Und wir suchen seit langem nach Möglichkeiten, dem Patienten Krankenhausaufenthalte zu ersparen. Das hat etwas A natürlich mit seiner Prognose zu tun und B mit der Verbesserung der Lebensqualität. Und das Telemonitoring einfach erklärt und ausgedrückt ist eigentlich die Übertragung von medizinischen Basisdaten, also wie Gewicht und Blutdruck und EKG und Sauerstoffsättigung oder auch ein Fragebogen zum Befinden des Patienten. Und wenn der Patient ein Device hat, die Übertragung von zusätzlich technischen Daten, was die aktuelle Situation des Patienten ganz kontinuierlich widerspiegelt.
Mit einem Device meinst du, wir müssen es etwas laienfreundlich übersetzen, solche Dinge wie Herzschrittmacher und das, was eben implantiert werden kann, CRT-Systeme.
Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder sogenannte CRT-Systeme. Das sind Systeme, die man einsetzt zur Verbesserung der Herzschwäche, also entweder als Schrittmacher-Variante oder auch in Kombination mit einem Defibrillator. Das alles geht telemedizinisch zu überwachen heutzutage.
Karin, das ist ja sehr spannend. Seit 2022 haben die Patienten und Patientinnen mit einer Herzschwäche ein Anrecht darauf. Das heißt, es gehört sogar zum ambulanten Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen. Und wir wissen beide, die gesetzlichen Krankenkassen machen auch nur etwas, wenn es auch indirekt ihnen zugutekommt. Das heißt, es muss ja für die Patienten von Vorteil sein, wenn sie telemonitoriert werden. Wo liegen denn hier die Vorteile des Telemonitorings für die Patienten?
Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal so, wir wollen dem Patienten eine Verschlechterung seiner Situation und mögliche Krankenhausaufenthalte, und das ist wirklich das Kernstück dieser ganzen Geschichte, ersparen. Wir wissen, dass jeder Krankenhausaufenthalt des herzinsuffizienten Patienten seine Prognose verschlechtert. Das ist gesichertes Wissen. Und das gilt eben als ganz übergeordnetes Ziel zu vermeiden. Das heißt, durch diese kontinuierliche Datenübertragung, die das Telemonitoring ja ermöglicht und zum Ziel hat, erkennen wir ganz, ganz zeitig Zustände. Also sagen wir, das Gewicht geht hoch, der Blutdruck macht Ärger, es gibt Rhythmusstörungen, dass man eingreifen kann, bevor jetzt mit der Tütata der Patient in die Notaufnahme kommt. Und genau das muss das Ziel sein und das lässt sich durch das Telemonitoring hervorragend in die Reihe kriegen.
Gibt es da auch schon Daten aus Studien zu, wie effektiv dieses System funktioniert?
Wir hatten eine Studie, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert worden ist. Das war zunächst erstmal die TIM-HF-Studie. Die ist leider negativ ausgegangen. Das heißt, es gab keinen Nutzen für das Telemonitoring. Daraufhin gab es dann eine groß angelegte Folgestudie, die TIM-HF2-Studie, müssen sich nicht merken, wie die heißt, aber nur für Sie, die jetzt internetbasiert unterwegs sind und mal googeln wollen. Diese Studie hatte ganz strenge Einschlusskriterien, und zwar ist das eine sehr große Zahl von Patienten mit 1570, glaube ich, so in etwa. Die Patienten, diese 1570, sind eingeteilt worden in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist ganz normal beim Hausarzt oder beim Kardiologen geblieben in der üblichen Betreuung, und die andere Gruppe, diesen Patienten wurde also Waage, Blutdruck, EKG zur Verfügung gestellt, und die sind also ganz engmaschig mit kontinuierlichem Monitoring überwacht worden. Was ist rausgekommen? Man wollte also als wichtigstes Ziel definieren, die Tage, die der Patient quasi an Krankenhausaufenthalten oder Tod spart. Also wieder Stichwort Lebenserwartung. Und als zweites, wir sagen dazu als Mediziner, der sekundäre Endpunkt war die Sterblichkeit insgesamt. Also nicht nur am Herzen, sondern auch an allen anderen. Und da war es eben so, bei der erstgenannten Zahl, diese Tage, die wir einsparen wollten, 17,8% in der Telemedizingruppe versus 24% oder Tage, die in der normalen Gruppe, die also nur beim Hausarzt waren. Das ist schon eine Hausnummer. Also in Prozenten ausgedrückt sind das 4,9 in der einen Gruppe und 6,7 aufgerundet in der anderen Gruppe. Und was die Sterblichkeit anbelangt, hatten wir hier 7,9 in der Telemedizingruppe und 11,3% innerhalb eines Jahres in der Normalgruppe. Das ist signifikant, wo es kein Unterschied, also signifikant bedeutet für uns relevant, das sind nicht nur irgendwelche Zahlen, ja. Und wo es keinen Unterschied gab, das war in der Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Geschichten isoliert, aber das spielt erstmal nur sekundär eine Rolle. Also ganz hervorragendes Ergebnis, und das war die Grundlage von dem, was wir alle erträumt hatten, dass wir die Telemedizin in die Regelversorgung einschließen dürfen.
Das ist ganz spannend, weil genau die Daten, die du jetzt erwähnst, gibt es für andere Krankheitsbilder auch. Die gibt es zum Beispiel bei onkologisch geführten Patienten, also Patienten mit einer Krebserkrankung, die auch diverse Daten in Realtime ihren behandelnden Ärzten zuführen konnten. Und die Studien haben auch gezeigt, dass diese Patientengruppen, die unter einer recht engmaschigen Kontrolle standen, wo der Arzt sehr schnell die Behandlung anpassen konnte oder die jeweilige Ärztin, dass die auch eine deutlich längere Lebenserwartung haben. Also es scheint tatsächlich Sinn zu machen. Es ist ja sowas wie ein Personal Coaching. Man ist halt sehr, sehr nah dran an dem Patient oder Patientin, wenn denn tatsächlich eine Verschlechterung eintritt. Es kann nicht jeder jetzt mit einer Herzschwäche dem Telemonitoring zugeführt werden. Was sind die Kriterien, die man machen muss?
Also erstmal vielleicht auch zum Ablauf. Der Arzt, Ihr behandelnder Arzt, Ihr Hausarzt oder Ihr Kardiologe muss die Kriterien, die der GBA zugrunde gelegt hat, prüfen. Und die sind Auswurffraktion, also Herzleistung, die man im Ultraschall misst. Das kann man nicht einfach so festlegen, sondern im Ultraschall muss eine Herzleistung von unter 40% nachgewiesen sein. Und Sie müssen im letzten Jahr einmal zumindest stationär wegen der Herzschwäche im Krankenhaus gewesen sein. Wenn die Herzleistung etwas über dieser 40% liegt und Sie brauchen aber dauerhaft Wassertabletten, die man auch als Spritze geben kann, auch da kann man über einen Einschluss diskutieren. Die zweite große Gruppe ist, sind die Patienten, die einen ICD, also einen Defibrillator oder dieses CRT-System zur Behandlung ihrer Herzschwäche bereits implantiert bekommen haben. Das ist auch ein großer, großer Teil, und da haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass hier natürlich nicht nur solche Probleme wie Gewichtszunahme oder Blutdruckveränderungen eine Rolle spielen, sondern bei den Systemen, bei den sogenannten Devices, kommen noch die Möglichkeiten der technischen Überwachung dazu. Was etwas ganz Wichtiges ist, wir erkennen also Probleme mit den Elektroden, Probleme mit dem System an sich. Moderne Devices haben auch die Möglichkeit, ganzzeitig Verschlechterungen der Herzschwäche anzuzeigen. Ja, also, dass in der Lunge sich Wasser ansammelt, der Patient kurzatmiger wird. Das können wir alles ganz, ganz zeitig an den Daten sehen, die kontinuierlich überwacht werden. Basis, und das ist was ganz Wichtiges jetzt für unsere Patienten, dass sie optimal medikamentös behandelt sind. Und wir haben neue Leitlinien seit letztem Jahr, die ganz, ganz strenge Vorgaben machen, wie der Patient medikamentös eingestellt wird oder eingestellt werden muss. Und da sind wir leider manchmal noch etwas weit entfernt von einer optimalen Einstellung.
Das war die Kritik an uns selber und an alle kardiologischen Kolleginnen und Kollegen, dass wir da eben auch nochmal nachjustieren müssen. Nichtsdestotrotz, liebe Betroffene, ihr seht, ihr habt ein Anrecht darauf, wenn ihr diesen Kriterien entsprecht. Und dann geht bitte zu eurem behandelnden Arzt, sprecht ihn darauf an, ob gegebenenfalls das Telemonitoring auch für euch etwas ist. Und übrigens, so hat das auch unser Patient Jörg Dimpfel gemacht. Er hat uns nämlich erzählt, wie die Datenübertragung bei ihm funktioniert. Hören wir mal rein.
Das Implantat wird regelmäßig alle 3 Monate über ein Gerät, das ich am Bett stehen habe, fern ausgelesen. Da brauche ich mir nur einen Lesekopf aufzulegen und auf einen Knopf zu drücken. Und schon werden die Daten an meinen Arzt übermittelt. Der wertet die aus und ein paar Tage später bekomme ich per Mail oder Brief Antwort mit den Daten, dass alles in Ordnung ist. Oder sollte einmal was nicht in Ordnung sein, würde ich da auch sofort per Telefon oder Brief Antwort bekommen, das, was verändert werden muss.
Ja, das klingt ja jetzt erstmal sehr einfach. Aber liebe Karin, erklär doch bitte mal unseren Zuschauern und Zuhörern aus Sicht der Expertin, wie die Überwachung des Gesundheitszustands mit Telemonitoring tatsächlich funktioniert, welche Informationen du bekommst und was mich übrigens zusätzlich noch interessieren würde, brauche ich als Arztärztin eine Zusatzqualifikation oder kann das letztendlich jeder Arzt, dieses Telemonitoring, behandeln, abfragen und dann letztendlich auch eine Konsequenz daraus ziehen?
Lieber Halbi, bevor ich deine vielen Fragen beantworte, würde ich gerne noch mal einen Satz zu Herrn Dimpfel sagen. Er hat gerade erklärt, dass die Daten alle 3 Monate geschickt werden, eher aktiv an seinen Arzt. Dazu muss man sagen, das ist die normale Nachsorge des Patienten. Im Hintergrund dieser technischen Systeme läuft eine kontinuierliche Überwachung, sodass wir jederzeit diese 3 Monate natürlich hintendran, dass wir jederzeit wissen, was tut das System. Und zwar kontinuierlich. Das ist nochmal ganz wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir hier nur mal so alle 3 Monate gucken, was hier los ist. Das ist nicht Sinn und Zweck des Telemonitorings. Du hast gefragt, wie geht es denn nun? Also wir haben 2 Möglichkeiten, erstmal technisch gesehen. Die eine Patientengruppe, die kein Device hat, also kein DeFi und kein CRT-System, die bekommen eine Waage, ein Blutdruckmessgerät, ein EKG, manche auch noch ein Sauerstoffsättigungsgerät, aber nicht obligat. Und da werden jeden Tag die Daten von diesen Systemen über spezielle Verbindungen zum telemedizinischen Zentrum übertragen oder eben zum Arzt. Das erkläre ich gleich. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Patient eben ein implantiertes Gerät hat, wie wir es schon mehrfach besprochen haben. Und da ist es so, dass er ein zusätzliches Gerät, einen sogenannten Monitor, braucht. Das ist die Vorgehensweise. Und dann, auch das muss nochmal erklärt werden, im Ernstfall, wenn Probleme auftreten, gibt es auch die automatische Datenerfassung. Das heißt, moderne Systeme, wir können das auch als telemedizinisches Zentrum zum Beispiel einprogrammieren, ne, wenn wir was wissen wollen von dem Patienten, ohne dass Herr Müller-Meyer-Schulze das überhaupt merkt, können wir die Daten abfragen. Und im Ernstfall, man nennt das ein sogenanntes Alarmsystem, das kann jedes Zentrum definieren für jeden Patienten, was er denn wissen möchte an Parametern. Das kann, läuft alles automatisch, ohne dass der Patient hier aktiv eingreifen muss. Das ist nochmal ganz wichtig.
Ja, was macht denn jetzt eigentlich der behandelnde Arzt oder die Ärztin und welche Aufgabe übernimmt denn jetzt eben das Telemonitoring-Zentrum? Und wie gesagt, braucht es da eine spezielle Qualifikation?
Ja, es ist so, Telemonitoring teilt sich in zwei Abteilungen. In die eine ist der sogenannte Primärarzt. Das ist der, der den Patienten betreut, der ihn einschließt, der in dieses Telemonitoring, der klärt, passt es oder passt es nicht nach den GBA-Kriterien. Dieser Primärarzt kann zugleich ein sogenanntes telemedizinisches Zentrum sein. Hängt jetzt von seiner Qualifikation ab, da kommen wir gerade dazu. Das telemedizinische Zentrum sammelt die Daten und wertet sie aus und entscheidet, ob etwas Besonderes ist, hat der Patient zugenommen, hat er Rhythmusstörungen, entgleitet der Blutdruck und informiert dann den Primärarzt, also in dem Falle ihren Hausarzt oder ihren Kardiologen. Wenn der nicht erreichbar ist, am Wochenende, im Urlaub oder was auch immer, dann kann das telemedizinische Zentrum auch den Patienten selbst informieren. Aber der Hausarzt, der Kardiologe ist verpflichtet, auch dem telemedizinischen Zentrum eine Rückmeldung zu geben, habe ich den Patienten erreicht oder auch nicht. Dass die Kette darf nicht abreißen, sondern ist das ganze System nicht das, was es eigentlich sein soll. Und ja, Heibi, es kann nicht jeder sagen, ich bin jetzt mal hier ein telemedizinisches Zentrum. Und zwar gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie mittlerweile Zertifizierungen, die sowohl die Person des Arztes betreffen, das nennt man dann Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz, und das telemedizinische Zentrum muss auch zertifiziert sein. Und zwar zunächst erstmal die einzelnen Geräte, die müssen ISO-zertifiziert sein. Und dann ist jetzt gerade angelaufen die Zertifizierung dieser Zentren, die von der Kassenärztlichen Vereinigung bestätigt werden müssen.
Liebe Karin, wir haben jetzt viel aus Sicht der Experten und Expertinnen gesprochen. Du hast ja auch schon einige Patienten, die im Telemonitoring überwacht werden. Wie wird es denn von den Patienten angenommen, diese Möglichkeit der noch engeren Betreuung, Beziehung zwischen ja, letztendlich behandelndem Arzt, Ärzten und Patient?
Die Patienten haben das oder nehmen das sehr, sehr positiv aus. Es gibt ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. Die merken natürlich, wenn wir anrufen am nächsten Tag, ohne dass sie irgendwas gemacht haben, Herr Müller, Meier, Schulze, was ist denn los? Geht es Ihnen schlechter? Haben Sie Luftnot oder Sie haben Rhythmusstörungen? Merken Sie das denn? Und da muss man mal sagen, in diesem ganzen System spielen nicht nur die Ärzte eine wesentliche Rolle. Es gibt mittlerweile zertifizierte Herzinsuffizienzschwestern. Und da muss ich sagen, haben unsere Schwestern hier eine enorm enge Bindung zu diesen Patienten. Das ist auch Teil dieses Programms des Telemonitorings, dass solche Schwestern integriert werden sollen in das Betreuungssystem. Manchmal erfahren die Schwestern sehr viel mehr im Vergleich zu uns als Ärzten, ne? Und dann ist auch noch wichtig, wir haben auch Patienten, die sind manchmal im Urlaub, die sitzen im Strandkorb und wir sagen, was ist denn jetzt los? Und ohne dass die Patienten das selbst schon wahrgenommen haben. Ja? Also nochmal ganz positives Feedback, gibt natürlich auch welche, die das nicht wollen. Und im Übrigen, vorhin, als wir bei den Kriterien waren, wer denn eingeschlossen werden darf, wichtig, der Patient muss erfassen können, was er da tut. Ja, es hat keinen Sinn, wenn man was Schlimmes hat wie Demenz oder so, da können die Enkel das dann machen, natürlich. Die müssen aber immer auf der Hut sein und vor Ort, ja, sonst wird das nichts. Ist also ein wichtiges Kriterium auch in der Auswahl der Patienten.
Also es muss jedem klar sein, welche Daten er auch freigibt und wie das Ganze funktioniert, der technische Aufwand. Liebe Karin, wir sind leider schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Es waren unheimlich viele Informationen. Ich würde dich jetzt nochmal bitten, in wirklich kurzen und einfachen Sätzen zu erklären, wie Betroffene letztendlich jetzt in das Programm des Telemonitorings wirklich reinkommen. Das heißt wirklich, zu welchem Arzt und wie geht es ab da weiter?
Also, wichtig ist, erste Anlaufstelle ist wie bei so vielen Sachen der Hausarzt. Das setzt natürlich voraus, dass der Hausarzt weiß, wo ist mein zuständiges Telemedizinzentrum. Er hat also die Aufgabe zu prüfen, passt es oder passt es nicht. Und wenn der sagt, okay, lieber Patient, du passt in das Programm, ich kümmere mich darum, dass du in das telemedizinische Programm eingeschlossen wird, dann muss dieser sogenannte Primärarzt mit dem TMZ, Telemedizinisches Zentrum, Kontakt aufnehmen. Er übermittelt diesem Zentrum alle wichtigen Daten, frühere Krankheiten, Medikation, weil für jeden Patienten werden Kriterien festgelegt, nach denen hier Alarmsituationen oder sowas generiert werden. Und das telemedizinische Zentrum wird sich dann darum kümmern, dass der Patient mit diesen ganzen Sachen ausgestattet wird, also Waage, Blutdruck, EKG, was wir besprochen haben. Der Patient wird eingewiesen in diese ganze technische Situation durch das telemedizinische Zentrum und dann geht's los. Ihr Primärarzt, also Hausarzt oder Kardiologe, kann auch gleichzeitig das telemedizinische Zentrum sein. Bei uns ist das zum Beispiel so. Das ist natürlich dann ein bisschen einfacher, wenn wir die Patienten kennen. Aber es wird, glaube ich, die Mehrzahl sein, das ist eine Qualifikationsfrage, Primärarzt und TMZ. Also es ist wichtig, sprechen Sie Ihren Arzt an, haben Sie den Mut und sagen, ich möchte jetzt in das Programm, komme ich in Frage, ja oder nein.
Ganz genau. Und nochmal, ab 2022 ist es so geregelt, wenn ihr die ganzen Kriterien erfüllt, das Ganze dann auch als Kassenleistung wieder zurückerstattet bekommt. Liebe Karin, es war ganz, ganz spannend. Viele tolle, wertvolle Informationen für unsere Patientinnen und Patienten. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir und mir hat es Riesenspaß mit dir gemacht. Dankeschön.
Sehr gerne. Ihr Lieben, damit endet die erste Staffel von Herz intakt. Ich freue mich jetzt schon auf eine Fortsetzung und wir werden euch natürlich rechtzeitig darüber informieren. Schaut euch doch mal die Videoversion des Podcasts an auf der Medtronic-Webseite oder im Medtronic-YouTube-Kanal. Da könnt ihr nämlich meine Gäste und mich nicht nur hören, sondern auch sehen. Bis dahin, bleibt mir gesund und gewogen. Tschüss und auf Wiedersehen, euer Doc Esser.